Und das ist natürlich für alle eine Herausforderung. Und deswegen ist auch gut, wenn solche Patienten, gerade solche schwere Fälle, auch in einem Zentrum sind.
Klingt ja erstmal alles ganz beängstigend. Da wollt ihr irgendwie in den Bäuchern rumschnibbeln. Wann macht man das denn? Wann ist das indiziert?
Dass man die Chirurgie eben als Teiltherapie anbetrachtet.
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Willkommen in der Schätzkiste Prävention. Heute zum Thema Adipositas und zwar speziell der Chirurgie. Mein Name ist Ulrike Schatz aus der Uni in Dresden und ich freue mich ganz besonders, heute Dr. Therese Reinstahler begrüßen zu dürfen von der Universität in Magdeburg. Sie ist Bauchchirurgin und das Magdeburger Zentrum ist da ganz ausgewiesen und macht schon seit den 90er Jahren die Adipositas-Chirurgie, bringt also einen großen Erfahrungsschatz mit. Und nachdem wir in zwei einführenden anderen Adipositas-Podcasts ja über allgemeine Dinge gesprochen hatten und dann in Podcast 2 über die Medikamente und auch mögliche Apps und Lebensstil-Tipps, die man beachten kann, wollen wir uns heute ganz speziell der Chirurgie widmen. Therese, sei willkommen erstmal.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ganz tolles Projekt, finde ich. Super.
Ja, prima. Ja, zur Adipositas-Chirurgie. Sag mal, das klingt ja erstmal alles ganz beängstigend. Da wollt ihr irgendwie in den Bäuchern rumschnibbeln. Wann macht man das denn? Wann ist das indiziert? Bei welchem Body-Mass-Index oder wie entscheidet ihr das?
Ja, also es ist sicherlich eine Entscheidung, die man erst am Ende der sogenannten Fahnenstange treffen sollte, wenn einer jetzt sonstige Therapieformen ausgeschöpft hat, sprich Lifestyle-Intervention. Das ist bestimmt hier schon sehr viel Thema gewesen, wenn das alles nicht geholfen hat oder wenn entsprechende Nebenerkrankungen bestehen, zum Beispiel Diabetes, Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, OSAS, also Schlafapnoe-Syndrom, dann sollte man ab einem bestimmten BMI über eine Operation nachdenken. Aber ganz entscheidend ist natürlich auch, möchte der Patient überhaupt eine Operation, kommt für ihn das in Frage und dann eben auch Abklärung anderer Ursachen der Adipositas, bevor man eine Operation macht. Von der Sache her allerdings geeignet sind Patienten ab einem BMI von 35 mit Nebenerkrankungen, habe ich ja schon ein paar erwähnt eben.
Kannst du vielleicht nochmal wiederholen?
Ja, also vor allen Dingen der Diabetes ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist also eins der Hauptnebenerkrankungen, die uns interessieren in der Chirurgie. Hypertonus, koronare
also Bluthochdruck.
Bluthochdruck, ja, koronare Herzerkrankung, also Herzkranzgefäßverkalkung zum Beispiel. Auch diese, wie gesagt, Schlafapnoe ist ein wichtiger Begleiteffekt. Fettlebererkrankung, das sind so die Dinge, die uns interessieren. Bei den Frauen auch das sogenannte PCO-Syndrom, also die Zysten an den Eierstöcken, die auch zur Unfruchtbarkeit führen, ist auch eine wichtige Indikation, also ein wichtiger Grund für eine operative Therapie, weil wir das sehr stark verbessern können und viel besser als mit Medikamenten alleine. Hm. Und wenn Patienten aber das alles nicht haben, aber der BMI trotzdem ab 40 Kilogramm pro Quadratmeter, dann auch dann würde man eine Operation machen können, sage ich immer dazu, muss man nicht, aber könnte man machen, weil einfach die Effekte der Chirurgie, der Medikamententherapie und der konservativen Therapie wesentlich überlegen sind. Und das ist der Stand heute. Wie das in 20 Jahren ist mit der Medikation, die sich entwickelt, das weiß man nicht, aber im Moment ist das der Stand.
Und ganz harte Indikation wäre wahrscheinlich dann Body Mass Index über 50, oder?
Genau, da ist es so, dass man eigentlich schon ohne vorbereitende Therapien operieren könnte. Das machen die wenigsten Zentren ehrlicherweise, weil auch der Patient hinterher gut klarkommen muss und da gehört zumindest eine Ernährungstherapie mit dazu, aber das wäre eine sogenannte Härtefallentscheidung, dann kann man das durchaus machen. Also ich habe gerade einen Patienten auf Station, der hat ein BMI von über 70, Ui. Ist bettlägerig, ist schwer herzerkrankt. Bei solchen Patienten ist klar, der kann jetzt nicht noch vorher Bewegungs- und Ernährungstherapie großartig machen. Da wird nicht
was schaffen. Ne? Ja.
Und das sind dann diese Härtefälle, ja.
Ja. 70er Body Mass Index. Wir haben das ja in den Vorpodcasts schon definiert, aber Kilogramm durch Meter Quadrat, man findet Rechner im Internet. Deiner, den du gerade erwähnt hast, hast du da im Kopf, was der ungefähr für Größe und Gewicht hat, damit man sich das nochmal vorstellen kann?
Genau, also der ist 1,89 groß und wiegt jetzt 265 Kilogramm.
Oh.
Und also wenn jemand auch so groß gewachsen ist, dann ist natürlich das Gewicht mit 200, fast 70 Kilo natürlich schon erheblich. Und das ist natürlich für alle eine Herausforderung. Und deswegen ist auch gut, wenn solche Patienten, gerade solche schwere Fälle, auch in einem Zentrum sind, weil wir haben natürlich auch die entsprechenden Möbel hier und die entsprechenden Ausstattungen, weil das kann jetzt ein normaler Patient oder in einem normalen Krankenhaus ist das teilweise schwierig zu handeln, solche Sachen. Ne?
Ja, ganz wichtiger Punkt.
Genau.
Ja, naja, vielleicht, Therese, kommen wir mal kurz dazu, welche Methoden es gibt und ja, welche Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden. Und es hat sich ja im Laufe der Zeit auch ein bisschen gewandelt. Vielleicht sollten wir hier erwähnen, dass es die Adipositas-Chirurgie ja schon sehr lange gibt. Ich habe ja gesagt, ihr macht das schon seit den 90er Jahren und erste Versuche waren ja schon 50 Jahre her. Aber was hat sich da inzwischen getan? Was hat man früher gemacht? Was macht man heute?
Ja, also es ist eigentlich eine tolle Entwicklung, wie generell in der Chirurgie, dass man natürlich von sehr massiver Intervention, also von großen Bauchschnitten, jetzt mittlerweile auf diese mini-chirurgischen Eingriffe kommt. Ja, also wir operieren standardmäßig hier bei uns alles minimalinvasiv, also in Schlüssellochtechnik teilweise.
Das heißt, ihr macht nur so kleine Löchlein nur, ne? So ihr müsst den Bauch nicht aufschneiden, ne?
Genau, also wir müssen natürlich trotzdem in den Bauch, weil die Operation innen drin muss ja trotzdem passieren, aber der Zugang durch die Bauchdecke ist sehr atraumatisch, also sehr kleine Zugänge, so um 1 Zentimeter sind die Zugänge. Im Vergleich zum ganzen Bauchschnitt kann man sich vorstellen, dass man sich davon viel besser erholt, wenn das eben nicht gebraucht wird.
Da sagt ihr auch Knopflochchirurgie.
Knopflochchirurgie, Schlüssellochchirurgie kann man dazu sagen. Dass mittlerweile sind wir da alle sehr geschickt drin und machen ja ganz viel auf diese Art und Weise. Und natürlich auch gerade bei den etwas kräftigeren Bauchdecken profitieren auch die Betroffenen sehr davon, dass das eben mit diesen kleinen Schnitten geht. Ja.
Dann sind sie schneller wieder auf den Beinen, nicht wahr?
Absolut. Also Ziel ist ja, dass sie am selben Tag aufstehen, die Patienten, die operiert wurden. Die dürfen auch trinken gleich am selben Tag. Und das geht natürlich umso besser, je weniger man Schmerzen hat und je kleiner die Wunde ist. Ja, das ist so. Und aber natürlich die Anfänge, so seit vor 30 Jahren etwa, fing das bei uns in Magdeburg an. 1997 haben wir angefangen. Damals gab es das alles noch nicht so in der Form. Da wurde noch wirklich der Bauch aufgeschnitten. Deswegen hat man sich auch sehr schwer getan. Und das sind auch viele Eindrücke, die noch bei den Hausärzten zum Beispiel hängen geblieben sind, die damals studiert haben, ne, dass man das einmal mit großen chirurgischen Eingriffen machen muss. Das ist ganz gefährlich und ganz schlimm und so weiter. Aber da hat sich so viel entwickelt, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Die Patienten regulär gehen bei uns am dritten Tag nach der OP, also noch nicht mal nach 72 Stunden wieder nach Hause. Ja? Und das spricht ja dafür, dass das auch mittlerweile sehr schonend möglich ist. Und das hat sich natürlich entwickelt. Und mittlerweile hat man auch gewisse Operationstechniken verlassen, die es früher gab. So Magenband zum Beispiel kennen viele noch. Das hat man früher, war eines der ersten minimalinvasiven Eingriffe, die es gab. Das machen wir auch nicht mehr. Heutzutage operieren wir Schlauchmagen, größtenteils in der Welt auch, in Deutschland auch ein bisschen der Spitzenreiter, aktuell ganz knapp gefolgt vom Magenbypass. Da habe ich auch zwei Bilder, die können ja mal gezeigt werden für die Fälle, die das mit als Video mit sich anschauen. Da haben wir sozusagen beim Schlauchmagen, sieht man hier auf dem Bild, ansonsten erkläre ich das, wird im Prinzip der Magen verkleinert und er hat am Ende so eine Form wie eine Banane, kann man sich's vorstellen. Also der Magen ist sehr klein und schmal. Wir verändern,
das heißt, welchen Teil schneidet ihr da weg?
Die sogenannte große Kurvatur, also es ist der nach links gerichtete Teil des Magens und vor allem da, wo die Nahrung sich so speichert. Also im Prinzip das Speichervolumen wird verringert, sehr stark verringert. Man spricht da so von 70-80% des Volumens, was nachher weg ist. Und aber der Mageneingang, also wo die Speiseröhre in den Magen mündet und auch der Magenausgang, wo der Magen dann seine Nahrung weiter an den Darm gibt, diese beiden Regionen, die bleiben im Prinzip unbeeinträchtigt und dazwischen wird eben der Magen sehr schmal verkleinert und sieht dann eigentlich aus, kann man sagen, wie eine Banane am Ende des Tages.
Ist das auch die Größe von der Banane tatsächlich?
Ja, so ungefähr. Natürlich ist jeder Magen anders groß, muss man sagen. Es gibt große, kleine Menschen, auch die Mägen sind mal länger, mal kürzer. Aber es gibt ja auch unterschiedlich große Bananen. Also letztendlich kann man das ganz gut mit der Bananenform vergleichen, wenn ein großer Mensch eine größere Banane sich vorstellt. Aber das ist ungefähr so die Form. Von der Dicke her wird das auf die Dünndarmdicke ungefähr operiert. Das ist also schon sehr schmal. Die Patienten haben dadurch ganz wenig Hunger bloß noch, weil der Magen auch ganz schnell voll ist. Aber man hat eben sonst keine Beeinträchtigung des Verdauungssystems. Das ist eben der Vorteil vom Schlauchmagen. Also das heißt zum Beispiel auch Medikamente, die man nehmen muss, die helfen immer noch, weil die eben noch im Darm landen, wie sonst auch, und auch dort aufgenommen werden.
Okay.
Ja, das ist ein Vorteil vom Schlauchmagen. Und der geht eben bei fast jedem zu operieren.
Mhm.
Ja. Die andere Variante, was in Deutschland Nummer 2 der häufigsten operativen Eingriffe ist, ist der Magen-Bypass, der klassische. Ich zeige das auch mal auf dem Bild, falls jemand das sehen kann. Ansonsten beim Magen-Bypass zur Erklärung wird der Magen auch eine Art Verkleinerung erfahren, wobei man da sozusagen den Mageneingangsbereich separiert, also trennt vom restlichen Magen und an diesen kleinen, ich sag das jetzt mal, Vormagen, der direkt hinter der Speiseröhre kommt, wird dann der Dünndarm angeschlossen, den ich aber von etwas weiter unten im Darmverlauf da nach oben ziehe. Und ich überbrücke damit den ganzen oberen Dünndarm. Das sind zwischen 60 cm bis 1,50 m, kann man da etwas variieren. Es gibt auch Sonderfälle, wo man das sogar noch mehr ausschaltet, diesen oberen Dünndarm, weil dann erst der Dünndarm, in dem nach der gewissen Strecke erst nach oben verbunden wird und die Nahrung damit diesen ganzen oberen Dünndarmbereich gar nicht mehr erreicht und damit die Verdauung erst viel später beginnt im Darm. Deswegen ist der Magen-Bypass sehr effektiv, hat aber auch mehr Risiken, dass man Vitamine zum Beispiel verliert über diesen ausgeschalteten Darm. Das heißt, da muss man dann eben ein bisschen mehr aufpassen auf Vitaminmangel und so weiter.
Das heißt, ich sehe jetzt dein Bild gerade an, dass dieser ganze untere Magen, der abgeschnitten ist, oder warte, also du schneidest oben von der Speiseröhre.
Also ich sag mal, wir haben oben einen Vormagen. Ich sag mal, der ist so standardmäßig bei uns ungefähr 6 bis 7 Zentimeter lang, aber sehr schmal, so ungefähr 2-3 Zentimeter breit. Also kann man sagen, so ein dünner Schlauch, der aber sehr kurz gehalten wird. Und das ist das Einzige, was vom Magen noch in der Verdauungsstrecke bleibt.
Und was passiert mit dem Restmagen?
Genau, also nochmal ganz kurz, an diesen Teil wird dann der Darm angenäht und dieser andere Magenteil, der wird im Körper belassen. Und der transportiert eben noch so ein bisschen den Magensaft nach unten. Und da schließt sich dann auch der Zwölffingerdarm an und der obere Dünndarm. Das lässt man da im Körper liegen, so wie es da ist. Aber das hat eben keinen Kontakt mehr zur Nahrung, sondern transportiert nur noch die Verdauungssäfte, die wir ja auch brauchen. Und die Nahrung und die Verdauungssäfte treffen sich dann erst später wieder durch eine neue Nahtverbindung, die man dann noch setzt zwischen den beiden Stellen im Darm. Das heißt, wir schalten ungefähr so 2 Meter, maximal 3 Meter Darm aus der direkten Verdauung. Und das ist eben dann auch der Effekt, der die Gewichtsreduktion sehr stark begünstigt.
Verstehe. Ja. Das ist ja dann dieser Vormagen, ist ja wahrscheinlich noch kleiner als dieser Bananenmagen, den du gerade bei der anderen Methode.
Das ist vielleicht so ein Drittel von der Banane noch.
Ah. Genau. Aber heißt das, die Patienten sind noch schneller satt dann?
Die sind, ja, es ist unterschiedlich tatsächlich, weil wir haben anders als beim Schlauchmagen, wo wir ja den Magen als Ganzes sozusagen nur verkleinern, aber die Ausgangs- und Eingangsregion lassen wir in Ruhe. Das heißt, wir haben da auch noch einen Schließmuskel, der noch arbeitet. Den haben wir quasi hier in dem Bereich nicht mehr, weil der wird ausgeschaltet auch. Ja? Das heißt, die Nahrung, die verweilt nur relativ kurz in diesem Vormagen und geht dann direkt in den Dünndarm. Das hat zur Folge, dass auch die Nahrungsmenge ist klein, aber man hat halt relativ schnell eine Entleerung da in dem Magenbereich. Das heißt, es gibt Patienten, die sind sehr schnell satt, nach wenigen Löffeln sind sie schon satt, aber essen dann halt öfters mal zwischendurch nochmal, weil eben die Entleerung sehr schnell vonstatten geht. Allerdings ist es so, dass auch Patienten das Hungergefühl ganz verlieren können mit solch einer Operation. Das ist ein bisschen der Unterschied zum Schlauchmagen, wo man dieses Sättigungsgefühl so klassisch eben doch noch hat. Aber man muss sagen, so aus der klinischen Erfahrung haben die meisten Patienten mit dem Bypass auch eine Sättigung, weil wir das schon so nähen, dass auch eine kleine Speicherfunktion noch erhalten bleibt im Vormagen. und die Nahrung nicht wie so ein Wasserfall gleich im Darm landet. Das wäre nicht allzu gut. Deswegen versuchen wir das schon so zu machen, dass das trotzdem noch ein bisschen funktioniert.
Sehr gut. Du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angerissen, Vor- und Nachteile. Wie entscheidet ihr, wen ihr wie operiert?
Also
kann man das so pauschal sagen? Oder?
Also pauschal ist in der funktionellen Chirurgie, was ja die Adipositaschirurgie ja auch ist, eigentlich eher nichts. Sondern ich sag mal so, für mich zählt ganz klar, was der Patient sich vorstellen kann. Wir müssen über beide Verfahren aufklären. Machen wir auch so. Bei mir ist es tatsächlich so, dass wir die Patienten natürlich auch evaluieren in Bezug auf ihre Nebenerkrankungen, die sie haben. Und da gibt es zum Beispiel, wenn jemand einen Diabetes hat und wenn jemand eine Sodbrennen Erkrankung hat, dann würden wir tendenziell eher uns für einen Magen-Bypass entscheiden, weil da können wir beide Probleme quasi vorbeugend schon mitbehandeln. Weil man kann sich vorstellen, dadurch, dass der Magen größtenteils abgetrennt ist von der Verdauungsstrecke, kann beim Bypass kein Sodbrennen auftreten. Beim Schlauchmagen kann das schon auch auftreten. Deswegen würden wir uns da zum Beispiel zum Thema Sodbrennen einfach mal Gedanken machen, wie schlimm ist das? Und da würde man dann eher zum Bypass tendieren. Allerdings muss ich sagen, wenn Leute jetzt von sich herein viele Medikamente nehmen, die auch im Darm ankommen müssen, oder wenn sie sehr, sehr stark adipös sind, einen sehr, sehr hohen BMI haben, also alles, was über 50 ist, würde man wahrscheinlich eher zum Schlauchmagen tendieren. Für mich ist aber nicht alleine so der äußere Umstand wichtig, sondern einem auch, was der Patient sich vorstellen kann. Also wenn der jetzt sagt, ich kann jetzt nicht nach der Uhrzeit essen, ich darf auch keinen Vitaminmangel bekommen, weil dann kann mein Job nicht ausgeführt werden, dann würde ich auch Lifestyle-Faktoren oder auch zum Beispiel Beruf spielt für mich eine Rolle, was arbeitet denn derjenige, mit ins Boot werfen, um zu entscheiden, was der für eine OP braucht. Manchmal ist es auch so, man kann beides guten Gewissens anbieten und dann liegt es ein bisschen am Bauchgefühl, was der Patient sich vorstellen kann. Ja. Beide Operationen sind sehr sicher. Allerdings die Gefahr für Komplikationen ist beim Bypass bisschen höher, aber ich sage auch,
du nimmst mir die Gedanken aus dem Kopf. Ich wollte gerade fragen, welche Komplikationen es jeweils gibt. Als könntest du sagen.
Es ist sehr unterschiedlich, aber man muss sagen, Komplikationen generell sehr selten, zum Glück. Eine sehr sichere Chirurgie, aber es ist dennoch so, dass der Bypass so ein paar mehr Nebeneffekte machen kann, der beim Schlauchmagen jetzt nicht so eintritt, etwa dadurch, dass ich da nicht so viel verändere, ne? Kann man sich vorstellen. Ja, Komplikationen also natürlich, wenn man am Darm oder am Magen irgendwas näht, irgendwelche Stellen abtrennt und wieder zusammennäht, das muss heilen, das ist natürlich immer so das Wichtigste, was auch den Chirurgen generell immer umtreibt, dass eine Wundheilung sowohl äußerlich als auch innerlich eintreten muss, und da gibt es zum Glück ganz, ganz selten, aber es gibt es hin und wieder mal Probleme, ja, die man natürlich dann auch behandeln muss. Das kann man heutzutage zum Glück sehr gut machen. Allerdings, das ist eine Komplikation, die muss man berichten, dass es die gibt, dass also was innerlich nicht heilt, dass also eine Naht dort wieder aufgeht oder nicht heilt und dann eben zum Beispiel Flüssigkeiten, die eigentlich im Darm sich befinden, dann in die Bauchhöhle gelangen können. Das ist nicht allzu toll, das muss man dann auch behandeln, aber das kann man heutzutage zum Glück auch sehr gut schonend behandeln, manchmal auch sogar ohne Operationen. Was man noch hat, haben wir schon vorhin erwähnt, wenn man natürlich Nahrungsmittel über den Darm schickt, der aber eigentlich viel kürzer ist als normal vorgesehen, gehen natürlich Vitamine und Nährstoffe verloren. Das heißt, die muss man ersetzen, da müssen die Patienten im Prinzip nach allen Operationen auch Medikamente, / Vitaminpräparate nehmen. Das ist ganz wichtig, dass eben kein Mangel eintritt. Beim Schlauchmagen haben wir auch das Problem, dass zu 30% die Patienten zumindest zeitweilig mit Sodbrennen zu tun haben. Das mitunter weggeht mit der Gewichtsabnahme oder durch Medikamente unterstützt. Es gibt aber auch Fälle, wo man dann eben noch was machen muss, um das Sodbrennen zu behandeln. Das gibt es beim Schlauchmagen insbesondere, ja. Aber wie gesagt, zum Glück sprechen wir von ganz niedrigen Prozentbereich, dass wir Probleme haben nach solchen Operationen.
Und habt ihr manchmal auch psychosoziale Anpassungsprobleme? Also, dass es vielleicht irgendwelche Suchtverlagerungen gibt, weil, seht ihr sowas?
Ja, das gibt es schon. Das ist auch in der Literatur, also in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben, dass Patienten nach so einer Operation zum Beispiel eine höhere Selbstmordrate haben als gesunde Menschen, die diese Operation nicht hatten. Da kann man sich jetzt fragen, warum ist das so? Das ist natürlich auch untersucht worden. Das liegt daran, dass das Essen doch für viele Menschen, also man kann sich da ja selber vielleicht auch mit dazu zählen, man reagiert ja doch, wenn man Stress hat mit Essen. Teilweise einer hat gar keinen Appetit mehr, kann gar nichts essen und der andere macht das Gegenteil.
Oh, das habe ich immer bei unseren Diensten beobachtet, ja.
Ja, zum Beispiel, ja. Aber ich sage mal auch psychosozialer Stress in der Familie oder mit Angehörigen oder Erkrankung oder ja, es gibt ja viele Gründe, warum jemand zum Beispiel Essen als Trost auch manchmal empfinden kann. Es ist ja ein Grundbedürfnis irgendwo und das äußert sich eben bei einigen Patienten auch damit, dass sie damit Stress abbauen können, indem sie essen und sich dann vermeintlich was Gutes tun in dem Moment. Und wenn ich denen die Möglichkeit des Essens nehme durch so eine Operation, dann gibt es seltener Fälle von ja, Suchtverlagerung, das Wort fiel schon, dass man dann sich eben andere Mechanismen sucht, um das zu kompensieren. Also ich kenne auch eine Patientin, die dann zum Beispiel sehr viel eingekauft hat, also Kaufsucht, Stichpunkt, ja, oder Alkoholismus ist auch ein Problem möglicherweise. Spielsucht, solche Dinge sind ernst zu nehmen. Das wissen auch die Psychologen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, dass es das durchaus gibt. Und deswegen werden unsere Patienten auch für solche Dinge vorher gescreent, also die werden untersucht auf solche Verhaltensweise und auch entsprechend aufgeklärt und dass man dann eben auch weiß, sich Hilfe zu holen, falls das in solche Richtung geht, ja.
Ja, und danach passt ihr dann bestimmt gut auf solche Patienten.
Auch das.
Aber da sind wir gleich bei den psychologischen Aspekten und das ist ja auch wichtig bei eurer Evaluation, wen ihr operiert. Wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch Patienten mit psychiatrischen Vorerkrankungen, ja. Da holt ihr doch ein psychiatrisches Gutachten dann bestimmt erstmal ein, nicht wahr?
Ja, genau. Also das ist ein wichtiger Punkt in der Vorbereitung, dass Patienten unter anderem mit anderen Untersuchungen zusammen ein psychologisch-psychosomatisch, nennen wir das, Gutachten erstellt bekommen. Das heißt, die werden durch einen Psychologen oder einen Arzt für Psychiatrie, meistens ist eine Kombination aus beidem sogar, angesehen. Da wird es einen Fragebogen geben, der ist standardisiert. Da geht es eben um so Risikofaktoren, die der Patient auch schon mal einschätzen soll. Und dann ist so ein einstündiges Gespräch in unserem Fall, wo dann ein Gutachten erstellt wird. Da geht es um solche Dinge wie Suchterkrankungen, auch Essverhalten, Psychosen, die vielleicht unerkannt, unbehandelt sind. Also man muss sagen, psychische Erkrankungen im weitesten Sinne, also ich spreche da zum Beispiel auch von der Depression, von Angststörungen und so weiter, ist sehr, sehr häufig, weil es eben auch vergesellschaftet ist mit Adipositas, mit der Erkrankung. Es gehört fast schon dazu. Nicht jeder ist davon betroffen, aber doch ein großer Prozentsatz. Und das ist für uns prinzipiell kein Grund, jemanden zu behandeln. Im Gegenteil, es verbessert sogar meistens dann diese Beschwerden auch diesbezüglich. Aber Suchterkrankungen, also aktiver Alkoholkonsum zum Beispiel oder aktive, unbehandelte, anderweitige Sucht ist prinzipiell erstmal zu behandeln. Weil wir eben wissen, dass hinterher das Risiko für psychologische Störungen eben steigt und das soll man den Patienten eigentlich nicht unbedingt antun, sage ich es mal in Anführungszeichen, sondern wir sollen, dass der ganze Mensch ist wichtig und der Bauch und der Magen oder der Darm ist halt ein Teil, aber der Kopf ist eigentlich fast noch der wichtigere Teil, der muss mitgenommen werden, das ist ganz wichtig, ja. Und manchmal gibt es auch Patienten, wo wir sagen, wir müssen das erstmal vorrangig behandeln und danach können wir wieder schauen, ob sie für die Operation geeignet sind, ne?
Also bestimmt, wenn eine stabile Einstellung erreicht wurde, zum Beispiel
genau.
Bei einer Depression.
Auch Essstörungen sind auch nicht selten. Das ist prinzipiell auch kein Grund, jemanden nicht zu behandeln. Der muss aber in der Therapie gewesen sein und das muss stabil sein. Und da muss entsprechend nachgesorgt werden. Und wir haben hier in Magdeburg eine ganz tolle Klinik für Psychosomatik. Die muss ich hier mal hervorheben. Die ist wirklich spitze. Und da haben wir einen,
sehr wertvoll,
einen super Klinikdirektor, der Professor June, der sich da leidenschaftlich mit beschäftigt. Und wir haben eine eigene Nachsorgegruppe nur für diese Patienten, die über ein Jahr ganz engmaschig nachbehandelt werden, nach solcher Operation, eben um solche Dinge gleich zu behandeln und auch gleich, sage ich mal, vorbeugend mit zu betrachten. Ja.
Prima, und schön, dass ihr da so eine gute Zusammenarbeit habt. Aber da sind wir bei den Kontraindikationen gelangt, Therese.
Genau.
Gibt es andere Kontraindikationen?
Also es gibt noch andere Kontraindikationen, zum Beispiel, wenn Stoffwechselerkrankungen vorliegen, zum Beispiel ein Cushing-Syndrom, das ist also eine Stoffwechselerkrankung der Nebenniere, wo eben Cortisol gebildet wird, ohne dass das reguliert ist im Körper. Das wäre erstmal zu behandeln. Natürlich auch Narkoserisiko ist so ein Thema. Also letztendlich muss der Patient an Vollnarkose operiert werden. Und wenn der Narkosearzt sagt, das Risiko ist zu hoch, jetzt zu operieren, dann kann man das dann auch nicht tun. Patientenwille ist natürlich wichtig, aber Kontraindikationen per se sind eigentlich genannt eben Stoffwechselerkrankungen, die das erklären, dass jemand Übergewicht hat, die unbehandelt sind, Psychosen oder aktive Suchterkrankung ist eine Kontraindikation und auch zum Beispiel Schwangerschaft und oder unmittelbar geplante Schwangerschaft, da empfiehlt sich das jetzt auch nicht unbedingt, das zu machen. Ansonsten gibt es nicht sehr viele Kontraindikationen. Manchmal muss man die aber dennoch ein bisschen stellen, weil Patienten vielleicht auch nicht geeignet eingeschätzt werden, zum Beispiel wenn einer nicht mitarbeiten möchte. Also man muss hinterher zu uns in die Nachsorge kommen und man muss auch bereit sein, Vitamine einzunehmen. Wenn einer mir sagt, das mache ich alles nicht, dann muss man auch die Frage stellen, ist das jetzt das Richtige für denjenigen? Weil es können dann Probleme entstehen, die man nicht ins Haus holen muss, nur um es operiert zu haben. Das muss man dann eben individuell sehen. Also da gibt es auch mal Kontraindikationen, die jetzt nicht in der Leitlinie stehen, die wir aber als Chirurgen vielleicht einschätzen, wenn jemand zum Beispiel sehr unmutig ist, mitzuarbeiten, dann wäre das für mich auch ein Grund, das nicht zu machen.
Ja, wichtiger Punkt. Ich glaube, so wie wir Internisten immer unbedingt das Teamwork mit unseren Patienten brauchen, braucht ihr Chirurgen das eben auch, ne? Und da sind wir schon
in dem Bereich, ja.
Ja, und da sind wir gleich bei dem Punkt. Was müssen denn die Patienten vor der Operation mit der Ernährung beachten und was danach?
Also sicherlich ist das auch individuell zu sehen. Weil es gibt Patienten, die wissen noch ganz wenig über gute Ernährung und welche, die sind total toll vorbereitet, haben schon alles der Welt probiert und da kann ich dann auch nicht mehr helfen insofern. Bei uns ist es aber so, dass die Patienten, und ich denke, das betrifft die allermeisten Zentren, erstmal eine Ernährungsberatung machen müssen bei jemandem, der das professionell betreibt. Also Ernährungsberatung bei einem Diabetologen oder bei einem zugelassenen Ökotrophologen oder ähnlichem. Und der Zeitraum, der richtet sich so ein bisschen nach dem, wie der Patient, wie dringlich das ist. Wir haben in der Regel 6 Monate Vorbereitungszeit mit Ernährungsberatung, die die Patienten machen müssen, wo sie eben eine gesunde, im weitesten Sinne Ernährungsweise erlernen sollen. Das heißt vitaminreich, proteinreich, ballaststoffreich, wenig verarbeitete Lebensmittel, Trinkmenge, Nahrungsverteilung über den Tag. Auch solche Dinge wie Essverhaltensauffälligkeiten, wie dieses Massenessen, Binge-Eating auch genannt, sowas zum Beispiel wird da thematisiert. Und das müssen die vorher auf jeden Fall umsetzen. Und unmittelbar vor der OP machen die allermeisten Zentren, und bei uns ist das ähnlich, eine sogenannte Eiweißphase, wo die Patienten für 10 bis 14 Tage nochmal sehr intensiv sich vorbereiten auf die Operation und sehr kalorienreduzierte, eiweißreiche Ernährung einhalten, plus Vitaminpräparat, dass man dann die Leber insbesondere verbessert, weil die Leber oft im Weg ist. Das hört sich doof an, aber die liegt halt auf dem Magen drauf. Und wenn die Leber sehr groß ist, dann stört uns das sehr bei der Operation. Und da kann man die Leber in ihren Volumen reduzieren durch diese spezielle Kostform und auch nochmal ein bisschen Gewicht verlieren, um das Operationsergebnis auch zu verbessern.
Da habe ich schon Enormes erlebt übrigens, Therese. Du hast ja gerade hervorgehoben, dass es besonders gute Diätberatungen sein müssen. Und da hatte ich schon mehrere Patienten, die dachten, sie wissen alles, und dann haben sie aber so eine Beratung mitgemacht und dann doch so viel Neues gelernt haben und so tolle Motivationen bekommen haben, dass sie plötzlich konservativ ganz teuer abgenommen haben.
Das gibt es sicherlich auch, und, ja.
Na, also das
hat das doch funktioniert, ja.
Ja, das ist dann natürlich auch großartig. Aber gut, wie ist dann postoperativ? Was müssen Sie da beachten?
Also postoperativ ist es so, dass man, also wir klären die Patienten auch dementsprechend auf, dass man sagt, ein Vierteljahr nach der OP lang dauert es, bis sie das gelernt haben mit dem neuen Essen. Also man muss das Essen neu lernen nach der Operation. Das ist so, ja. Wir fangen eigentlich schon sehr früh an nach der Operation, dass die Patienten gleich, habe ich schon gesagt, am OP-Tag trinken können. Dann steigern wir das bis zum nächsten Tag dann auf ihre normale Trinkmenge, soweit sie das tolerieren. Das klappt aber in der Regel gut. Und dann schon am zweiten Tag nach der OP wird mal mit einer kleinen Suppe, mit einem kleinen Joghurt begonnen. Und ich empfehle immer, essen Sie mit einem Kaffeelöffel, nicht gleich mit einem Suppenlöffel, weil man merkt dann, es passt wirklich wenig in den Magen rein, in welcher Form auch immer er operiert ist. Und dann sollen die Patienten 3 Wochen lang bis 4 Wochen lang so eine Art Dreikostphase machen. Das heißt, mehr Suppen, Eiweißheil, also Eiweißshake, Eiweißpulver, mitunter auch Joghurt kann man essen, Quarks in der Konsistenz. Ja. Und dann sollte man das wieder steigern auf normale feste Lebensmittel. Und dann eben wird sich die Essmenge verändern. Die wird viel kleiner sein als vorher. Die Patienten essen meistens so zwischen 20% und 30% der originären Essmenge nur noch pro Mahlzeit. Und dementsprechend passt sich das dann schon an die Operation, auch je nachdem, was man hatte. Ein bisschen Unterschiede gibt es da teilweise. Aber von der Sache her sollen die dann schon nach einem Vierteljahr wieder normal essen, aber eben in deutlich geringerer Menge. Das machen die meisten dann aber automatisch, weil anders geht es gar nicht. Der Magen sagt dann bis hierhin und nicht weiter. Was vielleicht noch wichtig ist, dass man Essen und Trinken trennen sollte. damit eben nicht zu viel auf einmal da ankommt, weil es verträgt sich schlecht, dann abbricht man häufiger und die Verdauungssäfte werden verdünnt, was nicht so ideal ist in dem Fall. Das heißt, das ist eine Sache, die meisten lernen müssen, das zu trennen, weil das machen wir ja meistens dort doch nicht im Alltag, ne?
Das ist warm. Und dazu, dass du meintest, man hat gar nicht mehr so viel Bedürfnis, so viel dann zu essen, habe ich aus dem eigenen Freundeskreis ein Beispiel, so eine amerikanische Freundin, die für ihr Leben gerne immer ihre Fries, also ihre Pommes frites aß, und zwar Riesenportionen. Und sie ist tatsächlich auch Magen-Bypass operiert worden. Und danach aß sie 3 Pommes und dann war sie satt.
Ja.
Sie hat ihr Bedürfnis für Pommes erfüllt, es hat ihr auch weiter geschmeckt, aber nach den 3 Pommes war aus. So, ja. Ne? Also so kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen.
Ja. Das beobachten wir auch oft, dass Patienten auch sagen, oh, früher hätte ich hier 3 Portionen nehmen können und jetzt ist nach 2 Löffeln schon, habe ich gar keine Lust mehr zu essen. Ne? Also das ändert sich auch, das Sättigungsempfinden und das Gefühl für Hunger im Gehirn. Das wissen wir auch, dass die Operationen wirken auf den Darm, über die Darmhormone und auch im Kopf über die Sättigungsempfinden im Sättigungszentrum des Gehirns. Und das ist dann so ein Effekt, wie man es eben sieht, man will gar nicht mehr mehr. Das reicht dann völlig aus, obwohl man sich das eigentlich vor der OP gar nicht vorstellen kann, dass das dann so kommt. Ja.
Ja.
Deswegen sage ich auch, man muss es neu lernen, weil auch der Kopf wird es neu lernen, wie man damit umgeht mit dem Essen.
Ja, also das heißt, wir lernen eigentlich, die OP ersetzt jetzt keine Lebensstiländerung, aber sie hilft doch extrem, dass man das realistisch umsetzen kann, nicht wahr?
Genau.
Und davon abgesehen, dass es also mit dem Lebensstil einfacher wird umzusetzen, was sind denn die weiteren gesundheitlichen Vorteile, Therese? Was kann ich denn durch so eine Operation bewirken? Es ist ja kein kosmetischer Eingriff.
Genau, es ist kein kosmetischer Eingriff, es ist ein medizinischer Eingriff und wir haben ja vorhin schon am Anfang erwähnt, dass gewisse Nebenerkrankungen bei uns eine Rolle spielen für die Entscheidung für eine Operation und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, diese Nebenerkrankungen durch die Behandlung, durch die Gewichtsreduktion letztendlich zu verbessern und da kann man ganz klar sagen, zum Beispiel Verbesserung von Diabetes ist ein ganz großer Thema, weil wir natürlich auch Patienten deswegen operieren, weil der Diabetes zum Beispiel schlecht zu behandeln ist und wir den dadurch sehr gut behandeln können. Das Gleiche gilt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bluthochdruck normalisiert sich ganz häufig wieder im Verlauf. Das ist nicht so, dass das lebenslänglich so bleibt, aber es ist zumindest für Jahre eine deutliche Verbesserung. Mitunter müssen die Patienten keine Medikamente mehr nehmen, sowohl nicht für Diabetesbehandlung als auch für Bluthochdruckbehandlung. Wir haben die Verbesserung, starke Verbesserung für Schlafapnoe. Ja, oder, also viele haben bei uns zum Beispiel auch diese Maskenbeatmung nachts, also nicht Luft holen nachts. Und die meisten können diese Maske nach einem halben Jahr weglegen und brauchen die nicht mehr. Und das sind schon Erfahrungen, die wir haben, die sind schon toll. Und das schafft ein Medikament teilweise. Durch die Operation haben wir aber sehr hohe Raten an Remissionen, also an Verbesserung, starke Verbesserung dieser Vorerkrankung. Also vor allen Dingen Diabetes. Verbesserung, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Gefahr, also auch Gefahr für Schlaganfälle, Herzinfarkte sinkt deutlich. Und was man auch aus den Ergebnissen der letzten Jahre weiß, wir haben ja sehr viel Forschung, die auch läuft weltweit, dass auch das Risiko für Krebserkrankungen sinkt, zum Beispiel für Magen-Darm-Krebs, auch für gynäkologische Krebserkrankungen wie Eierstockkrebs oder für Gebärmutterhalskrebs, da sinkt das Risiko deutlich. Und bei Frauen, die zum Beispiel Kinderlosigkeit haben im Rahmen von PCO-Syndrom, diese Zysten am Eierstock, diese Erkrankung, die damit einhergeht, die können dann plötzlich auch schwanger werden, was vorher gar nicht möglich ist. Auch das wissen wir, das geht manchmal schneller, als uns lieb ist. Ja, aber das ist für viele auch tatsächlich ein wichtiger Aspekt und das sollte man auch in die Waagschale werfen. Und natürlich Lebensqualität ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch Patienten, die deutliche Verbesserungen, was Gelenkerkrankungen anbelangt und so weiter haben. Leistungsfähigkeit steigt auf einmal wieder. Ne? Man schafft es auch wieder, eine Treppe zu steigen, was vorher undenkbar war. Und das sind ja auch Aspekte, die für uns auch ein Qualitätsmerkmal dieser Chirurgie sind. Nicht nur das reine Gewicht, also nicht nur der BMI hat jetzt so und so viele Punkte verloren, sondern auch, wie sind denn die Nebenerkrankungen jetzt? Und wenn mal einer sagt, ich brauche gar kein Blutdruckmittel mehr und mein Diabetes ist weg, dann bin ich glücklich. Und dann ist auch ein BMI von, weiß ich nicht, 35 noch in Ordnung, ja?
Ja, das hast du, glaube ich, wunderschön zusammengefasst. Also ganz klar, kein kosmetischer Eingriff, sondern Outcome wird verbessert, Lebensqualität wird verbessert und du hast ja viel von der Lebensqualität schon erwähnt, aber auch sowas wie Luftnot, wie starkes Schwitzen, Gelenkschmerzen, ne? Also das sind ja, kann man mit den Aufzählungen ja kaum aufhören, was durch Gewichtsverlust dann alles sich verbessert. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu euren Operationen. Wie ist das denn, wenn ein Patient vorher die Abnehmspritze schon hat, über die wir in dem anderen Podcast gesprochen haben? Da gibt es ja inzwischen mehrere Optionen. Also wenn der so eine Spritze erhält, wie läuft es denn da ab?
Also das haben wir natürlich auch häufig, dass Patienten zum Beispiel auch mit einem bestehenden Diabetes schon diese Therapie bekommen. Da gucke ich mir dann immer an, wie lange haben sie es denn schon genommen und wie hat es denn geholfen? Also sprich, haben sie darunter eine Gewichtsreduktion erfahren, die Betroffenen, oder hat das gar nicht so funktioniert? Das gibt es auch, dass es gar keine Gewichtsreduktion macht. Wenn jetzt jemand mit der Abnehmspritze sehr, sehr stark abnimmt und zufrieden ist, dann würde ich das erstmal so auch akzeptieren. Dann würde ich den auch der Operation jetzt nicht aufreden, sage ich mal, sondern wenn jemand jetzt die Spritze hat und damit unglücklich ist, weil er zum Beispiel keine Gewichtsreduktion erfährt oder aber weil die Nebenerkrankungen, die man ja auch als Grund hat für solch eine operative Therapie, immer noch da sind, zum Beispiel das Schlafapnoe-Syndrom oder der starke Diabetes oder der starke Bluthochdruck, auch dann würde man jemanden operieren, der dieses Medikament bekommt. Vorausgesetzt natürlich, der Patient möchte das entsprechend so haben und unmittelbar während der Operation und auch danach wird man das Medikament aber dann beenden tatsächlich, weil die Magenentleerung ist verzögert mit diesem Medikament. Das würde uns bei der Operation stören. Das heißt, 14 Tage vor der OP wird man das gerne beenden. Und hinterher würden wir es auch erstmal nicht weitergeben und erstmal schauen, was die Operation als Effekt bringt. Aber man muss, glaube ich, auch wie es in der Krebsbehandlung heutzutage auch üblich ist, sehen, dass wir mehrere, sagen wir mal, Werkzeuge in der Werkzeugkiste haben und die Operation ist eins davon, die Medikamente sind das nächste und das wird dann in der Kombination von allen Möglichkeiten wahrscheinlich am Ende des Tages das Beste für den Patienten sein, sodass wir auch durchaus Patienten nach Operation wieder damit behandeln oder auch bevor wir operieren, vielleicht Gewicht reduzieren wollen. Wenn jemand sehr stark hohes Gewicht hat, kann man das durchaus auch in der Kombination nehmen. Wir würden nur unmittelbar während der Operationsphase das nicht nehmen, weil wir da einfach wissen, das macht Probleme mit der Narkose und auch der Magenentleerung, ja.
Jetzt, wo wir die Spritze gestreift haben, das hatten wir in vorhergehenden Podcast ja behandelt, dass es leider Gottes eine Eigenleistung der Patienten ist. Wie ist es denn mit der Operation? Wird das von der Krankenkasse übernommen?
Ja, wird es. Das ist eine Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Und das heißt, der BMI muss einen bestimmten Bereich haben, plus Nebenerkrankungen, wenn der BMI entsprechend niedriger wäre, wie wir es schon erwähnt haben. Wichtig ist aber auch, dass die Vorbereitung auf die Operation regelkonform gemacht wurde. Das heißt, der Patient hat dieses halbe Jahr Vorbereitungszeit mit Ernährungsberatung, Bewegungsbehandlung, psychologische Vorstellung und auch der Stoffwechsel muss stimmen, also das muss auch untersucht werden. Und dann, wenn das alles sozusagen abgeklärt ist und der Patient eben unter diesen Lifestyle-Maßnahmen, also Bewegung, Ernährungsbehandlung und so weiter, keine wirkliche Besserung seines Problems erfährt, also jetzt nicht, sag ich mal, 100 Kilo abnimmt, sondern vielleicht nur 1 oder 2 Kilogramm, dann kann man sagen, wird die Operation auch in der Form übernommen von der Krankenkasse, wenn eben die Bedingungen dafür stimmen. Also wenn die Leitlinien, die wir haben, dafür erfüllt ist und dann gibt es da eigentlich auch keine Diskussion. Also wir als Krankenhaus haben früher noch Anträge geschrieben für die Patienten oder mit den Patienten. Das haben wir zum Glück mittlerweile seit 2022 nicht mehr bei uns im Haus. Das heißt, das wird behandelt wie jede andere Erkrankung auch. Ja.
Und ihr habt es bestimmt gut dokumentiert. Ich glaube, das Wichtige ist, dass konservativ wirklich alles ausgenutzt wurde. Ne? Also dass man wirklich alles versucht hat.
Da sind wir auch sehr streng. Die Patienten müssen das wirklich nachweisen. Das ist also nicht ja der einfache, schnelle Weg, die Operation, sondern das ist eine lange Vorbereitungszeit. Aber die finden wir auch als positiv, auch für das danach. Also das ist eigentlich nicht nur für die Krankenkasse, damit die happy sind, sondern hat ja auch den Sinn, dass der Patient nach der OP gleich weiß, worauf es ankommt und dann nicht in Gefahr läuft, Probleme zu entwickeln durch Ernährungsverhalten, was vielleicht nicht gut funktioniert zum Beispiel. Und dass eben auch langfristig das Ergebnis einer Operation eben auch gehalten werden kann.
Ja, sehr schön. Ich glaube, damit können wir zur Zusammenfassung kommen, lieber Theresa. Ich fange mal an nach dem Letzten, was du gesagt hast. Also die Operation ersetzt auf gar keinen Fall Lebensstiländerungen, aber sie soll sehr dabei helfen, das realistisch umsetzen zu können. Und wie magst du weiter zusammenfassen?
Genau, also das ist wichtig. Also ich sehe das eigentlich so, dass die Adipositas-Chirurgie ein Baustein in dem ganzen Haus ist, was wir aufbauen für Adipositas-Behandlung. Und da gehört eben der Lebensstil dazu, die Bewegung, auch das psychologische Mitbetreuen gehört dazu, die Medikamente möglicherweise und die Chirurgie als eine Säule in dem ganzen Konstrukt, die für sich genommen eine sehr effektive Therapie ist, eigentlich die effektivste Therapie, die wir haben aktuell für Behandlung von Übergewicht plus deren Nebenerkrankungen. Allerdings, ohne dass der Patient mitarbeitet und auch weiterhin am Ball bleibt, wird das auch nicht erfolgreich sein. Das ist ganz, ganz klar und verständlich. Es ist eine Operation, die wir in Schlüssellochtechnik machen, mit wenig Risiko. Mit einer guten Betreuung haben die Patienten damit eigentlich ihre Adipositas gut im Griff. Allerdings natürlich, Operationen kommen immer erst zum Schluss der Behandlung und auch nur dann, wenn der Patient sozusagen alle anderen Vorstufen durchlaufen hat. Und wir finden es auch wichtig, dass ein Patient möglichst an einem Zentrum behandelt wird, nicht an jedem kleinen Kreiskrankenhaus, was das einmal im Jahr macht, sondern dass man eben auch sich ein Zentrum gönnt, sage ich mal, wo man eben auch die ganzen Nachbetreuungsmöglichkeiten hat, sowohl psychologisch als auch ernährungsmedizinisch, als auch wenn es vielleicht Probleme gibt mit den Operationen oder im Langzeitverlauf, dass man die Chirurgie eben als Teiltherapie anbetrachtet und dass man sich aber auch mit dem Gedanken mal beschäftigt, sich helfen zu lassen, wenn man erkrankt ist und die Chirurgie zumindest eine Beratung dahingehend mal wahrnimmt. Das finden wir schon gut und wichtig.
Ja, und ich glaube, du hast auch ganz klar gemacht, dass es den gesamten Stoffwechsel verbessern kann und die ganze Prognose auch bezüglich Herz-Kreislauf-System, worum es in diesem Projekt ja geht, verbessern kann, Gott sei Dank, und die Lebensqualität. Ja, Therese, du hattest doch so ein schönes Zitat, so ein schönes, von wem stammte das noch?
Ja, genau, wir haben noch ein Zitat rausgesucht, das stammt von Walter Porries. Das ist eigentlich ein Chirurg, ein US-amerikanischer Chirurg, der war so zu Beginn der Adipositas-Chirurgie in den USA, so seit den 60er Jahren, war der eigentlich so der Wegbereiter uns insbesondere des Bypasses.
Du meintest der Godfather der Magenbypass,
okay, also der Patenonkel des Magenbypasses, kann man sagen. Und der hat mal gesagt, also im Prinzip gibt's, stellen sich vor, zwei Kinder spielen am Strand und jetzt der eine sagt, Mensch, ich bin besser als der andere und sagt, also jetzt können wir sagen, mein Papa ist Arzt und der behandelt Diabetes, und dann sagt das andere Kind, ach, meine Mama ist aber Chirurgin und die heilt Diabetes. Und dieses Zitat kommt von Walter Porries, der
eben erkannt
hat. Und das
passt so schön, weil ich Internistin bin und du Chirurgin, ne? Ja. Also ich kann gerade mal den Diabetes behandeln, du kannst den vielleicht heilen, ne?
Wir können ihn vielleicht heilen, also wir wissen, dass wir das teilweise können, in gewissen Umständen. Soll natürlich heißen, dass wir sehr effektiv arbeiten können, und der Walter Porries, von dem das Zitat stammt, der hat im Prinzip entdeckt damals, dass das offensichtlich so einen Effekt macht auf den Diabetes, und das konnte man sich damals noch gar nicht erklären. Heutzutage wissen wir, warum das so ist. Aber es soll einfach nur heißen, dass der Chirurg gerade beim Diabetes mit Adipositas durchaus mal gefragt werden darf, ob man da vielleicht helfen sollte.
Ja, also ich glaube, wir müssen ganz eng zusammenarbeiten, so wie wir es auch tun, das im Sinne unserer Patienten sie an die Hand nehmen und gucken, für wen welche Maßnahme am besten geeignet ist, um zu helfen.
Genau.
Und wir dürfen alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ein Problem haben, nochmal ermutigen, sich an die Ärzte zu wenden. Und dann individuell die richtige Lösung zu finden. Und damit wünschen wir alles Gute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.